Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grassoff und ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe heute jemanden eingeladen zu einem Podcast-Interview. Es ist mein erster internationaler Gast, aber auf der anderen Seite habe ich mir ein bisschen einfach gemacht, weil sie ist international, spricht aber hervorragend Deutsch. Woran das liegt, werdet ihr gleich merken. Ich freue mich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat, heute sich mit mir zu treffen und dieses kleine Interview durchzuführen. Grüß dich, Miss Maike. Hi.
Hallo.
Hallöchen.
Hey.
Wie geht es dir?
Ganz gut.
Ganz gut.
Und selbst?
Ja, mir geht es hervorragend. Es ist Sonntag. Wir haben heute das Schlafzimmer ein bisschen renoviert, Möbel aufgebaut, IKEA-Möbel aufgebaut und mir tut jetzt alles weh. Ich bin ja auch ein alter Mann und ich werde jetzt so 4-5 Tage brauchen, um mich da wieder ein bisschen von zu erholen. Aber ich mache das ja hier sitzen, von daher ist das relativ entspannt und wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr, dass du da bist. Vielleicht hat es der ein oder andere schon ein wenig an dem Akzent erkannt. Du kommst aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aus den USA. Aber bevor wir tatsächlich darüber reden, wie du überhaupt dahin gekommen bist, würde ich dir gerne so eine Frage stellen. Ich habe am Anfang, wenn ich ein Interview führe, immer so eine Frage. Gerne geht's auch mal um Lieblings-YouPorn-Kategorien, aber das habe ich bei dir heute nicht vor. Bei dir wollte ich eigentlich heute einfach nur wissen, was ist deine Lieblingszeichentrickserie? Egal ob Kind oder jetzt im Erwachsenenalter, was ist so dein Lieblingsding in diesem Zeichentrickbereich?
Also als Kind war es immer Darkwing Duck.
Darkwing Duck, ja. Auf jeden Fall eine richtig gute Wahl, ja.
Da war immer.
Und schaust du jetzt auch noch gerne?
Im Moment, ich gucke zwar, ich weiß nicht, zählt das Zeichentrick, wenn man sich dieses Adult Swim anguckt, diese Erwachsenen-Cartoons.
Ja, sicher.
Ja, da gucke ich dann halt so Bob's Burger und so einen Kram.
Okay. Also hier Family Guy und diesen ganzen, ich bin zwar alt, aber ich gucke super gerne tatsächlich Family Guy und freue mich auch immer, wenn ich sehe, dass so eine neue Staffel aufgeplöppt kommt irgendwo. Wie kommt es denn, dass du bist aber gebürtige Deutsche, ist das richtig? Du bist in Deutschland geboren und bist in den USA gelandet. Kannst du uns da eine kurze Zusammenfassung deines bisherigen Lebens mal geben? Wie kam es denn dazu? Also du musst jetzt nicht alles erzählen, aber zumindest, wie es dazu kam, dass du überhaupt in die USA gekommen bist?
Ich bin geboren und aufgewachsen in Wuppertal, bis ich 21 war.
Okay.
Hab in Wuppertal meine Ausbildung gemacht als Zerspannungsmechanikerin bei FAG damals, die jetzt zumachen leider. Hatte dann da meine Ausbildung gemacht und die hatten dann halt ein Austauschprogramm, wo dann immer die Besten so gesehen, die 4, 5 Besten im Sommer beim zweiten Lehrjahr mal für 6 Wochen hier rüber konnten.
Mhm.
Weil unser Manager damals hier war auch Deutscher und er hatte halt Verbindung zu den Ausbildungsleitern in Wuppertal. Mhm. Und dann wollten sie endlich mal eine Mädchengruppe haben. Dann sind wir halt hier rüber mit 4 Mädels, waren dann 6 Wochen hier und dann fand ich es halt so toll, weil ich als Teenager schon immer gedacht habe, okay, Amerika, es sieht so toll aus im Film. Und dann war ich endlich hier und wollte auch gar nicht nach Hause nach 6 Wochen. Mir hat Deutschland gar nicht gefehlt irgendwie. Mhm. Ich fand es halt so toll hier mit den ganzen Aktivitätsmöglichkeiten und das Wetter ist total heiß hier. Selbst heute ist es 25 Grad.
Oh, ich bin neidisch.
Sogar 30. und dann musste ich ja wieder nach Hause, habe meine Ausbildung fertig gemacht und der Manager damals hier meinte, ja, ich brauche noch neue Leute, weil von den Deutschen denkt man halt hier immer, ja, die haben halt die kommen halt immer pünktlich zur Arbeit, die haben Motivation und machen halt einen anständigen Job. Und er wollte halt mehr Leute einstellen. Meinte, ja, dann schick mir einfach deinen Lebenslauf und alles und dann gebe ich es weiter an die Personalleitung. Und dann hatte ich auch die Ausbildung verkürzt, habe dann meine Abschlussprüfung gemacht und hatte dann schon den Job sicher hier drüben. Und alles wurde schon eingerichtet, hatte dann den Flug am nächsten Tag nach der Abschlussprüfung.
Ui.
Hatte dann freitags meine Prüfung und dann samstags morgens war ich im Flieger. Hab dann den Job hier drüben angefangen. Dieses Jahr im Sommer bin ich jetzt seit 10 Jahren hier.
Krass.
und habe dann nebenbei hier drüben mit Comedy angefangen vor ein paar Jahren.
Ja, ich bin ja, wie du ja weißt, ja auch Wuppertaler. Und ich kann dir sagen, heute Morgen gab es bei uns Schneeregen. Also ich bin schon ein bisschen neidisch auf dein Wetter. Ja, ich kann auch verstehen, dass einen das packt, gerade wenn man jung ist und plötzlich diese Welt sich vor einen eröffnet, diese ganzen Möglichkeiten, diese vielen Möglichkeiten, die man hat. Gut, Wuppertal ist jetzt auch kein Dorf, aber es ist halt schon was anderes. Und du wohnst jetzt in Charlotte, habe ich gesehen. North Carolina, ist das richtig? Oder das?
Ja, ich bin eigentlich in South Carolina, aber Charlotte ist halt so die nächstgrößere Stadt und die ist ungefähr eine halbe Meile von mir entfernt. Von daher, wenn Leute fragen, sage ich einfach Charlotte.
Charlotte,
das kennen so die meisten
hier. Ja, das stimmt, ja. Ich glaube, mit allen anderen Sachen in South und North Carolina hätte ich vermutlich auch nicht wirklich was anfangen können. von daher ist das ganz gut. Ich war sehr erstaunt darüber, als ich irgendwie gemerkt habe, dass du auch hier aus Wuppertal kommst. Ich war ja immer der Meinung, ich sei der erfolgreichste Stand-Up-Comedian in Wuppertal, weil ich der Einzige war. Deswegen bin ich auch ein bisschen froh, dass du weggezogen bist, dass du jetzt in den USA bist. Dann kann mir das keiner nehmen. Und super. Also das fand ich schon irgendwie lustig. Aber du hast diese Leidenschaft für Stand-Up hast du erst in den USA entdeckt. Wobei, warte mal eben, bevor du das sagst, ich wollte noch mal kurz was sagen, was mir gerade aufgefallen ist. Ich finde deinen Akzent interessant. Du sagst, du bist jetzt seit 10 Jahren in den USA und hast schon einen US-Akzent. Das ist krass. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich habe nämlich als Kind 8 Jahre in Frankreich gelebt. Meine Mutter ist Französin. Und als ich aus Frankreich wieder nach Deutschland gezogen bin, weil ich leicht so in die Delinquenz abgerutscht bin und mein Vater mich wieder auf den rechten Weg bringen musste, hatte ich tatsächlich auch einen leicht französischen Akzent. Ist das denn so, wenn du wieder in Deutschland bist, dass du diesen Akzent nach ein paar Tagen wieder ablegst, sobald du wieder anfängst, Deutsch zu denken?
Ich weiß es gar nicht. Mir ist es auch gar nicht aufgefallen, bis vor kurzem, wo ich halt vor ein paar Jahren zu Besuch war. In Deutschland und meine Freunde meinten halt, ja, du hörst dich total amerikanisch an, wenn du redest. Und mir ist es gar nicht aufgefallen.
Ja.
Und man merkt es auch selbst wirklich gar nicht, außer
naja, das ist,
irgendjemand macht einen darauf aufmerksam.
Ja.
Ich habe schon gemerkt, dass zwischendurch brauche ich mal eine Sekunde, um halt aufs deutsche Wort zu kommen, weil ich halt so, halt auf der Arbeit und überall rede ich halt nur noch Englisch.
Ja, klar.
Jetzt, wenn ich mich mit ein paar Leuten hier treffe, die deutsch sind, dann rede ich mal Deutsch.
Mhm.
Überwiegend schreibe ich dann auf Deutsch, aber halt dieses ganze Sprechen, dann selbst das Denken ist jetzt alles schon in Englisch, auch beim Träumen und alles, und dann ist es halt schwer, dann
ja, klar, das kann
ist halt, gerade jetzt ist halt so das erste deutsche richtige Interview seit langem, wo ich dann, okay, jetzt muss ich mal eine halbe Stunde nur Deutsch reden, da muss man schon mal, okay, wie heißt das Wort jetzt?
Ja klar, das kann ich nachvollziehen. Ja, wie gesagt, ich habe das wirklich auch, ich habe ja in der Zeit, wo ich in Frankreich gelebt habe, ich hatte ja das Glück, ich bin da relativ jung hin und konnte die Sprache recht schnell sprechen. Als Kind lernt man ja sehr schnell und habe sie ja als zweite Muttersprache sozusagen angenommen und habe dann auch angefangen, halt auf Französisch zu denken. Und das war dann halt meine Muttersprache Nummer 1 in der Zeit, wo ich da gelebt habe. Und da musste halt erstmal wieder so ein Umschwung kommen, um dann wieder ins Deutsche reinzukommen. Ich glaube, das ist halt ganz, ganz normal. Deine Leidenschaft für Stand-Up-Comedy, hast du die schon in Deutschland entdeckt gehabt oder ist es was dir in den USA sozusagen auf die Füße gefallen ist?
Es war in Deutschland schon, so wo ich so 10, 11 Jahre alt war, hatte ich halt mit einer Freundin damals in der Schule immer schon Quatsch Comedy Club und alles geguckt. Wir haben halt Switch Reloaded, die ganzen Sketch-Sachen, Bully Herbig und waren halt totale Fans davon. Und dann früher gab es ja noch keine Handys mit Videos und alles. Und meine Freundin hatte dann eine Videokamera.
Ah, okay.
Und das war ja dann was total Spezielles, wenn man eine Videokamera hatte.
Ja.
Und dann haben wir halt immer selbst so irgendwelche Sketche mal nachgespielt und aufgenommen und einfach mal versucht, selbst was Lustiges zu schreiben. Und dann habe ich damals schon immer gedacht, wo ich Quatsch Comedy Club gesehen habe, okay, irgendwann will ich auch mal da auftreten und auch mal sowas machen vor Leuten und die zum Lachen bringen. Und so als Kind weiß man nicht wirklich, wie man halt da hinkommt. Und als Kind denkt man immer, okay, entweder ist man jetzt irgendwie berühmt oder nicht.
Ja,
und,
das ist richtig, ja.
Man weiß halt nicht, wie man anfangen soll. Und dann ist es auch irgendwie wieder untergegangen, wo wir dann halt nicht mehr so doll befreundet waren. Und dann habe ich halt meine Ausbildung und alles gemacht und gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und aber ich finde auch in Wuppertal oder so, man hat auch nicht wirklich so Open Mics gesehen,
das
wo man einfach mal
nicht
in irgendeine Bar geht und dann ist da irgendwie so Comedy.
Ja.
Von daher hat man auch gar nicht so den Bezug dazu gehabt, um mal irgendwie richtig anzufangen.
Ja.
Und dann vor ein paar Jahren hier habe ich halt gemerkt, wie fast jeder jeder Pub hier an jeder Ecke hat dann irgendwie einmal die Woche ein Open Mic.
Mhm.
Und dann hatte halt der Typ, der es macht, hat mich halt mal angesprochen und habe ich ihm halt gesagt, ja, ich wollte früher auch immer Comedy machen. Und meinte, ja, dann komm doch einfach mal und erzähl was. Und ich so, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was ich da, wo ich drüber reden sollte. Und dann habe ich halt im Internet mal recherchiert nach so Online-Kursen, wie man überhaupt Witze schreibt, weil man will ja auch dann nicht so ganz blöd da stehen.
Ja,
und dann hatte ich halt angefangen zu recherchieren, habe so einen Online-Kurs gemacht und ja, und dann vor ein paar Jahren habe ich endlich mal mein erstes Open Mic gemacht, was mehr oder weniger einfach nur irgendeinen Müll erzählen und hoffen, dass die Leute lachen. Und dann dann war ich auch nicht wirklich jetzt so doll fokussiert. Ich glaube, die letzten 2 Jahre war ich halt mehr drauf fokussiert, wo ich halt angefangen habe, okay, jetzt muss ich wirklich mal mehr schreiben und mal an den Witzen arbeiten. Und dann auf Facebook bin ich in so einer Gruppe drin. Die haben sogar weltweite Mitglieder im Moment.
Ah.
Das war halt ein Comedian in Atlanta, ungefähr 4 Stunden von mir. Erst hat er mit seinem Podcast angefangen. Und dann letztes Jahr, wo Lockdown war, wollte er halt selbst so eine Routine machen, wo er jeden Morgen halt sich hinsetzt und schreibt und hat dann halt jeden Morgen ein Live gemacht auf Facebook für 10 Minuten mit einem Zufallswort. Und dann hat halt jeder einen Witz geschrieben, postet den und dann gibt er halt Feedback. Und dann hat sich da irgendwie über den ganzen Lockdown so eine Truppe angebildet mit Leuten aus ganz USA. Wir haben Leute von Australien, von Asien, Indien, ein paar aus England, die dann da jeden Morgen zu einem Live hinkommen, ihren Witz da schreiben,
ja, cool,
für Feedback. Dann haben wir angefangen, unsere eigenen Feedback-Mics zu machen auf Zoom, wo dann uns die gegenseitig helfen, weil es für mich war es einfach dann besser, als wenn man einfach so rausgeht, dann die Witze erzählt, okay, hier war jetzt kein Lacher, da war ein Lacher, und dann man kriegt nicht wirklich das Feedback von den Leuten, okay, ich würde jetzt das anders sagen oder das mal probieren. Und das letzte Jahr hat sich einfach alles viel weiterentwickelt und durch das ganze Zoom hat man auch dann andere Connections und hat da jemand angefangen, seine eigene Show zu produzieren und ich will dich hier bei meiner Show haben. Und dann haben wir auch ein paar Comedy-Clubs, Flappers zum Beispiel in Kalifornien, die ja zumachen mussten, haben alles online verlegt. Und dann hatte man da einfach mal die Chance, bei so Auditions mitzumachen in Comedy-Clubs, wo man jetzt nicht mal eben so hinfahren kann.
Ja, das stimmt, ja.
Und
aber
die machen halt viele.
Sind denn die Clubs wieder offen bei euch oder ist auch alles noch zu?
Es kommt auf den Staat an.
Ah, okay.
Weil jeder Staat hat ja seine eigenen Regeln. Die können ja machen, was sie wollen.
Ja, ist bei uns auch ein bisschen so, ja.
Ja, weil im Moment haben wir, glaube ich, wir haben jetzt 15 Staaten, die keine Maskenpflicht mehr haben.
Okay.
Ich glaube, South Carolina kann 100% Kapazität, Restaurants. Ist ja krass. Und Events.
Ja, ihr wart auch wesentlich schneller mit dem Impfen als wir. Bei uns hat das ja alles ein bisschen länger leider gedauert. Und ich glaube, bei uns wird es erst so ab Sommer wieder Open-Air-Geschichten geben und dann wieder richtig losgehen. Ja. Dann vielleicht im Herbst, hoffe ich mal. Also toi, toi, toi. Ja, aber es ist krass, weil finde ich, es kommt halt von den Künstlern halt so ein bisschen, ne? Also die organisieren sich, die gucken, dass sie halt Dinge machen. Das war ja auch lange Jahre hier, wie du schon selber sagtest, im Wuppertal gab es sowas nicht. Wir haben mal eine Zeit lang hier den Poetry Slam im Wuppertal gemacht, in der Börse. Und ich bin ja tatsächlich über den Slam sozusagen dann in die Comedy reingerutscht. Aber auch als ich angefangen habe, Stand-Up zu machen vor 5, 6 Jahren, gab es nicht so viele Open Mics. Das hat sich jetzt erst so die letzten 2, 3 Jahre entwickelt. Es war auf einem richtig guten Weg. Also wir hatten auch hier wirklich viele Open Mics, gerade in Berlin hat so täglich die Möglichkeit aufzutreten. Aber dann kam halt Corona und hat halt alles kaputt gemacht und dadurch ist halt vieles ein bisschen kaputt gegangen. Aber ich glaube, wenn es wieder losgeht, dann werden auch diese ganzen Open-Mic-Geschichten. Also du hast heute die Situation, die du dir wahrscheinlich vor ein paar Jahren gewünscht hättest, dass man auch viel auftreten kann, gerade als Newcomer, die hast du heute halt hier. Und ich habe zumindest ein bisschen das Gefühl, dass bei uns gibt es halt viele Leute, die dir auch gerne mal so ein bisschen Unterstützung und Feedback geben, wenn du auf der Bühne warst und was gemacht hast. Wie du ja schon selber sagtest, du merkst zwar selber, ob die Leute gelacht haben oder nicht, aber oft weißt du gar nicht, woran hat's gelegen am Anfang. Gerade wenn du Newcomer bist, dann weißt du nicht, war es das Wording, hätte ich eine Bewegung machen müssen, hätte ich einen Act-Out machen müssen. Und das sind so Sachen, die man kann sich dann halt bei erfahrenen Leuten, die dann halt das ein bisschen länger machen, dann schon mal hier und da einen Tipp holen. Das ist, glaube ich, gerade in dieser Open-Mic-Szene ganz gut inzwischen. Aber ist das denn so, dass man, also ich kann mir das in den USA stelle ich mir das zum Beispiel sehr schwierig vor, aus dieser Open-Mic-Szene rauszukommen in so einem Bereich rein, wo du bezahlte Gigs bekommst. Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele gibt. Ist das so oder übertreibe ich das in meinen Gedanken so ein bisschen?
Es kommt drauf an, ich will jetzt nicht sagen, es ist einfach, es ist aber auch nicht super schwer, aus dem
Okay.
Open Mic Level rauszukommen. Weil hier sind ein paar, also ich kenne jetzt zwei in meiner Ecke hier, die Open Mics machen, die aber auch selbst bezahlte Shows
Ja,
produzieren.
genau.
Und von daher denke ich mal, wenn man halt zu denen ihren Open Mics hingeht und die dann halt sehen, okay, die Person hat jetzt ein really, richtig gutes Set, dann sehen die wahrscheinlich, okay, du hast jetzt hier Talent, und dann wird man auch gefragt, ob man auf der Show jetzt da mitmachen will. Ich denke mal, es kommt darauf an, wie sehr man aus dem Open Mic Level rauskommen will. Weil
Auch
es gibt
andere.
halt auch,
Ja.
ob man jetzt, weil ich mache jetzt halt, ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt hier professional oder so, aber ich interessiere mich halt dafür. Ich will halt wissen, warum meine Jokes nicht funktionieren. Ich habe jetzt, nächste Woche habe ich eine Zoom-Session mit, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Joke-Doktor, Jerry Corley. Der ist like riesengroß in Amerika. Und man kann halt mit dem so
Ah, okay.
Zoom-Sessions machen, wo man
Ja.
halt dann Feedback bekommt. Und ich denke mal halt, wenn man dann halt da so Connections macht und die Leute sehen einen dann und denken, okay, die Person hat wirklich Talent, dann versuchen sie ja auch irgendwie was einzurichten. Oder jetzt der Comedian in Atlanta, der da die Gruppe gestartet hat, hat ja schon ein paar Headliner-Shows gehabt. Und manchmal dann, weil ich habe jetzt mit ihm auch so eine monatliche Patreon, wo ich dann halt mein Video hinschicken kann, bekomme dann von ihm Feedback
Na, cool.
für die Jokes. Und dann sieht er halt auch immer, weil er erzählt mir immer, ja, du hast dich so viel verbessert und du machst das besser und bist halt, er sieht halt, wie ich mich halt verändere, und dann zwischendurch kommen halt mal Leute, die mir schreiben, ja, Joel hat mir erzählt, ich soll dich mal auf meine Show einladen und so. Und dann ist es halt so,
Ja,
es kommt auch noch an,
Connections.
wen man kennt, ja, und
Ja.
wer halt einen sieht. Von daher,
Ja,
wenn
das
man jetzt
ist.
einfach nur zum Open Mic geht und mit niemandem redet,
Ja,
dann
ja.
denke ich mal, ist es schwer, da rauszukommen. Aber wenn man jetzt da irgendwie so Connections
Ja.
irgendwie verknüpft, sich mit Leuten unterhält, dann irgendjemand kennt immer
Ja, das
irgendjemanden.
stimmt, ja. Ja,
Und dann,
so funktioniert es ja hier auch ähnlich. Also du machst erstmal so die ganzen unbezahlten Späßchen mit und dann hier mal Volksfest, da mal irgendwas und dann sieht dich irgendjemand. Du wirst ja auch hoffentlich dann auch besser mit der Zeit und dann fängt man an, halt auch Kontakte zu knüpfen. Und das ist natürlich, ich glaube einfach in jeder Szene, egal was du machst, sind Kontakte immer so ein bisschen das A und O. Wir haben in Deutschland natürlich den Vorteil, dass es alles ein bisschen runtergebrochen ist. Also dadurch, dass wir natürlich wesentlich kleiner sind als die USA. Wir sind jetzt nicht Luxemburg, aber schon doch ein bisschen kleiner als die USA. Bei uns gibt es halt immer so Stepstones, die man nehmen kann. Also du fängst dann halt mit Open Mic an, dann guckst du, dass du so die ersten 7 bis 10 Minuten gut hast, dann fängst du an, so deine ersten kleinen Bezahlshows zu kriegen, wo du mal so 30 € oder $30 dann kriegen würdest an einem Abend. Dann kommst du vielleicht aus diesem Newcomer-Spot mal raus und wirst mal für eine größere Show gebucht als vollwertiges Mitglied einer Mixed-Show. Und dann kommen dann halt als nächstes bei uns so dieser Schritt ins Business rein. Also viele Sachen, die auf diesem Niveau sich bewegen, kommen meistens von Künstler selber. Also wie du schon selber sagtest, dass Künstler halt die Shows organisieren, egal ob Open Mic oder halt dann auch schon die ersten Bezahlshows. Aber dann kommt dann irgendwann der Schritt, wo es bei uns dann so in das Brainpoolige reingeht. Ich weiß nicht, sagt dir der Begriff Brainpool was? Das ist bei uns das, was Nightwash produziert zum Beispiel. Und dann gibt es halt den Quatsch Comedy Club. Und das sind so die beiden großen Dinger, wo man so reinkommen kann. Fernsehen gibt es nicht wirklich viel hier. Also wir haben auch Comedy Central, aber die machen halt relativ, also die machen schon ein bisschen Stand-up, aber das ist halt ja, recht wenig und sehr Nische. Also, es kennen nicht alle Leute. Es hat nicht das Standing, würde ich sagen, wie jetzt in den USA. Was ist denn bei euch sozusagen diese Abstufung, die es gibt? Gibt es das Business auch oder ist bei euch dann das große Ziel, irgendwann mal in einer Talkshow aufzutreten? Oder was ist, wo arbeitet man sozusagen darauf hin?
Ich glaube, es kommt immer auf jeden persönlich an, ob die Leute jetzt irgendwie zu einem Level kommen wollen, wo sie halt komplett davon leben können oder es einfach irgendwie so als Spaß-Hobby haben. Ich meine, wenn ich jetzt zu dem Level kommen sollte irgendwann, wo ich halt, okay, mein ganzes Leben davon finanzieren kann, wäre gut. Weil es gibt auch viele, die von Comedy leben, aber man kennt den Namen nicht wirklich. Aber die sind trotzdem irgendwie im ganzen Land, werden die halt von Clubs gebucht und haben dann da ihre Wochenendshows und leben ganz gut davon. Aber die Namen kennt man nicht jetzt wirklich. Von daher denke ich mal, man muss ja nicht unbedingt jetzt irgendwie weltberühmt sein oder so. Und will ich auch, glaube ich, gar nicht.
Ich glaube, das ist aber sehr anstrengend. Das ist sehr, sehr anstrengend.
Und es gibt jetzt bei uns in Charlotte die Comedy Zone. Und die haben, glaube ich, 50 Clubs in den ganzen USA. Und das ist so, ich denke mal, vom jetzt so Comedy Clubs Next Step up wäre vielleicht so die Tonight Show. Wo viele hinkommen, oder die Conan Show, ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Ja, ja, das ist halt, das ist das Late-Night-Format sozusagen.
Genau. Ja, ja. Aber wir hatten jetzt auch einen von unserer Gruppe, der hatte auch einen Auftritt in der Late Show. Er hat uns auch erzählt, der war irgendwie bei irgendeiner Local Show oder irgendeinem Mic war er. Und dann hat zufällig die Produzentin oder irgendjemand, der für Late Show hat, dann halt im Publikum gesessen und hat dann halt sein Material
Glück.
Gefallen und hat ihn dann angesprochen. Ja, und dann hat er uns halt den ganzen Prozess erklärt und du musst dann da irgendwie drei Monate vorher schon dein Material einsenden und wenn denen das nicht gefällt, dann musst du es bearbeiten, dann werden denen irgendwelche Wörter nicht gefallen und dann
das
musst
ist
du richtig
ähnlich,
Wort für Wort darunter bekommen, wo die sagen, okay, jetzt ist es
jetzt so darfst du es machen. Ja, ich glaube, in den USA ist es, glaube ich, sogar noch ein Ticken schlimmer als bei uns. Also es gibt bei uns nicht mehr so mega viele Formate, wo Stand-Up im Fernsehen da vorkommen. Also jetzt bei Sky ist es halt so ein kleiner, gibt's ja wahrscheinlich bei euch auch Sky, ne? Das ist bei uns so ein Bezahlsender, da gibt's ja diesen Quatsch-Comedy-Club. Und früher gab's halt TV Total, da konnte man halt noch als aufstrebender Comedian noch auftreten und mal sich so ein bisschen da die Sporen verdienen. Aber seitdem es das nicht mehr gibt, gibt's bei uns echt nicht mehr so super viele Formate. Also ich glaube, bei uns ist das primäre Ziel vieler Künstler, die davon leben wollen, halt irgendwann so bekannt zu sein, dass sie halt eine Solo-Show haben können, wo dann irgendwie so 100 bis 150 Leute kommen, damit man da gut von leben kann. Was ist denn so dein Ziel? Hast du denn schon jetzt so Blut geleckt, dass du sagen würdest, du würdest das gerne mal irgendwann professionell machen? Oder ist das noch so, schiebst du das noch so ein bisschen vor dich hin?
Ich glaube, am Ende das Ziel ist schon, davon halt komplett leben zu können. Und dann halt mein Hauptberuf zu kündigen, eventuell.
Also es ist ja...
Letztes Jahr hatte ich halt hier bei der Comedy Zone den Kurs angefangen, den Stand-Up-Kurs. Und dann wurde es ja mittendrin, mussten wir halt aufhören wegen dem Lockdown. Und bei denen ist halt so, du kannst halt, da ist ein 6-wöchiger Kurs und am Ende hat man dann halt diese Showcase vor 300 Leuten.
Ja, cool.
Und die meinen dann, okay, nachdem du den Kurs fertig hast, hast du dann halt deine clean 5 Minuten, die man halt überall mit hinnehmen kann, bei jedem Club vorzeigen.
Ja.
Und wenn man halt da den Kurs abgeschlossen hat, dann kann man nochmal so einen einwöchigen Host-Kurs machen, so einen Crash-Kurs. Und dann darf man auch da halt mal für, was auch immer, Celebrities, die da auftreten, darf man halt dann da hosten.
Mhm.
Und das ist halt alles unbezahlt. Die haben halt das erklärt, man kann halt dann den, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand berühmt ist, weil manchmal kommt auch Bob Saget oder irgendwie sowas oder ich weiß nicht, kennt ihr Eliza Schlesinger?
Ja, ja, natürlich.
Die macht jetzt auch bald ihre Deutschland-Tour.
Mhm.
Die waren halt schon mal hier. Und dann kann man halt, wenn man Host ist, halt für die dann
ja, cool.
da die Ansagen machen und sowas. Und von daher dann, weil dann sehen die einen ja auch die Ansagen machen.
Ja.
Und dann kann ja sein, dass die irgendwann sagen, ja, mir gefällt die Person. Ich will immer, dass die für mich die Ansage macht.
Mhm.
Oder ich will, dass die Person für mich Feature macht oder was weiß ich.
Ja.
Und ich denke mal, so bekommt man dann da irgendwie...
So kann man die Türen öffnen sozusagen ins größere Business.
Einfach da irgendwie...
Aber dieses Clean ist schon wichtig, ne, in den USA. Also du musst irgendwie auch deine Clean 10 Minutes haben, damit du überall gebucht werden kannst dann, ne? Ist das so?
Ja, es kommt immer drauf an. Es gibt halt... ich meine, jetzt bei Comedy Clubs ist es jetzt nicht so wirklich wichtig. Ich denke mal, wenn man jetzt schon in dem Level ist, wo man irgendwie... Headliner ist, dann hat man eh schon seine Fanbase und kann dann die Räume füllen und dann ist es auch egal, ob man jetzt da clean ist oder nicht. Und ich denke mal, wenn man jetzt, weil alle sagen, wenn man ein Clean Set hat, dann hat man halt viel mehr Möglichkeiten. Man kann viel mehr Shows machen, man kann Corporate Shows machen, Kreuzfahrtschiffe, all sowas.
Ja, das sind ja alles Sachen.
Wenn man es will.
Ja, ich wollte gerade sagen, das sind alles Sachen, die will ich gar nicht machen. Und ich mache das ja auch nur nebenberuflich. Ich habe ja tatsächlich einen Job und mir ist es halt einfach wichtiger, meinen Kram auf der Bühne zu machen. Gut, ich bin jetzt auch nicht mega dirty, aber ich nehme es mir heraus, es halt dann sein zu können, wenn ich Bock drauf habe. Und für mich ist es halt einfach wichtiger, als dann Corporate Shows oder sowas zu spielen. Aber ich kann natürlich auch die Kollegen verstehen. Wir haben auch hier in Deutschland natürlich diese ganzen Corporate Gigs, wir haben diese ganzen Kreuzfahrtschiff Gigs und das ist für mich ein Albtraum. Also das ist, ich habe schon mal die ein oder andere Weihnachtsfeier gespielt. Das ist wie ein schlechter Gangbang. Also das macht einfach keinen Spaß. Du fühlst dich danach dreckig. Du musst danach in die Dusche dich abduschen, heulend in der Dusche sitzend und nie wieder. Von daher ist das jetzt nicht mein Fall. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich auch einfach wichtig ist. Ich habe letztens auch gehört, dass zum Beispiel auch einige Universitäten, beziehungsweise es gibt ja auch diese Uni-Tour, die man spielen kann in den, oder College-Tours, die man spielen kann in den USA. Mhm. Auch gesehen hier bei Pete Holmes in der Serie. Ich glaube, da ging es ja auch darum bei Crashed. Und dass man da teilweise auch jetzt politisch korrekt sein muss auf jeden Fall, um da überhaupt reinzukommen in den Kurs. Ist das so? Ist das, weil ich wieder, man kriegt das ja immer nur so am Rande mit und diskutiert darüber, aber so richtig informiert sind wir tatsächlich gar nicht.
Mit den College-Auftritten habe ich mich jetzt nicht wirklich auseinandergesetzt. Ich weiß jetzt, ich kenne jemanden, der College-Gigs macht, aber wie da jetzt die Regeln sind.
Okay.
Aber ich denke mal schon, dass es halt total clean und
Political Correctness
angemessen sein muss.
Ja. Wie viele Clubs oder wie oft kannst du spielen in deiner, also du machst das ja auch erstmal nebenberuflich. Bist du denn immer noch Werkzeugzerspannerin? Ist das das, was du hauptberuflich machst? Oder?
Ja, ich bin noch bei derselben Firma, aber ich mache jetzt Qualitätssicherung.
Mhm. Aber ist natürlich auch gut, wenn man einen sicheren Lohn hat, ne? Gerade gemerkt bei Corona, das hat mir auch ordentlich den Arsch gerettet, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wie oft kannst du spielen? Wie oft ist das für dich möglich in der Woche so, wenn du wirklich Bock drauf hast, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen neuen Bit arbeitest, dass du sagst, okay, ich fahre jetzt nach Charlotte, ich fahre jetzt dahin. Gibt es wirklich in jeder Stadt ein Open Mic? Gibt es da ist die Szene so groß, dass auch du, sagen wir, der jetzt nicht vielleicht in New York oder Los Angeles oder Chicago lebt, da trotzdem jeden Tag auftreten könntest, wenn du es drauf anlegen würdest?
Also vor Corona hatten wir, glaube ich, 4-5 Open Mics in der Woche nur in Charlotte.
Boah, krass.
Im Moment haben wir 2 Montags und Mittwochs jede Woche in Charlotte. Dann haben wir eine Stunde von mir in Columbia.
Mhm.
Haben wir Montags, Dienstags, Montags bis Donnerstags 1.
Junge, nicht
dann
schlecht.
In Greenville,
ja,
wo auch eine Comedy Zone ist. Die haben, in Greenville ist, glaube ich, da sind montags sogar 2. Dienstags und Mittwochs. Ja, ich glaube, Greenville und Columbia haben jeden Tag 1 von Montag bis Donnerstag.
Okay. Ist das denn,
in Charlotte haben wir 2.
Hast du denn so eine Länge, wo du sagst, das machst du abends noch und nicht? Also bei mir ist es immer so, ich versuche immer so 1,5 Stunden kann ich abends noch machen nach der Arbeit, um dann wieder nach Hause zu kommen. Oder bist du da total hardcore und fährst auch mal 3 Stunden abends für ein Open Mic irgendwo hin?
Also am längsten gefahren bin ich bis jetzt nach Greenville, weil da mit dem Stau und allem, mit Berufsverkehr nach der Arbeit, sind 2,5 Stunden Autofahrt.
Ja, macht man schon
mal,
ne?
Halb 5 Schluss. Halb 5 Schluss. Fahr dann runter, komm um 7 da an. Um 7 ist die Liste draußen. Dann darf ich noch mit 20 Leuten rumkämpfen, auf die Liste zu kommen.
Das finde ich ja extrem krass. Also das haben wir in Deutschland ein bisschen besser geregelt. Was heißt ein bisschen besser geregelt? Wir machen das halt jetzt alles über Facebook vorher. Also das ist halt nicht sehr open-micig, das gebe ich zu. Also der Gedanke des Open-Mic ist ja wirklich, dass jeder dahin kann und jeder auftreten kann. Aber wenn du dann wirklich 20 Leute hast, dann ist das halt schwierig. Und deswegen haben wir das oft bei uns so gemacht, dass wir die Shows vorher anmelden und dann gibt's Doodle-List, wo die Leute sich eintragen können und dann guckt man halt, dass man schon vorher die Plätze verteilt, damit dann auch nicht irgendwelche Leute dann dahin fahren müssen umsonst. Das ist aber ein bisschen ärgerlich. Ich habe ja auch ein Open Mic, ein monatliches in Krefeld, dann gibt's eine Doodle-List und dann gucke ich halt, dass die Leute halt alle mal zum Zug kommen, dass man halt ein bisschen fair verteilt. Dann haben wir wiederum Shows, die haben bei uns Open Mic Charakter. Das heißt, es sind Testbühnen, aber das sind halt Bühnen tatsächlich mit so 120 bis 150 Zuschauern, was woanders schon richtige große Mixshows sind. Und das sind halt reine Einladungsgeschichten. Also da wirst du halt eingeladen, wenn du schon, auch wenn die, also da müssen die Leute schon wissen, du testest, aber du bist trotzdem unterhaltsam. Und aber so dieses reine Open-Mikige findest du hier in Deutschland nicht, was ich eigentlich gar nicht auch so schlimm finde. Wie gesagt, ich glaube, ich würde mich tot ärgern, wenn ich 2,5 Stunden nach Paderborn fahren müsste und dann komme ich nicht dran. Dann das wäre mir, glaube ich, schon ein bisschen zu anstrengend, ein bisschen doof. Wie arbeitest du denn? Bist du denn eine Schreiberin, also eine akribische, sich auf den Hintern setzen und ihr Material schreiben? Oder bist du auch eher der Typ, ich gehe jetzt mal mit 2, 3 Ideen auf die Bühne und probiere mal rum?
Es kommt immer drauf mal auf meine Laune an. Mhm. Letztes Jahr dachte ich mir, okay, ist eh alles nur Zoom und auf Zoom ist es halt einfacher, mal hier so ein bisschen Spickzettel hinzumachen. Ja. Und okay, ich muss mir eh nicht irgendwie irgendwas beibehalten. Und dann dachte ich mir, okay, irgendwann hat man auch keine Lust, denselben Kram mir wieder zu erzählen. Ich so, okay, dann muss ich halt wieder was Neues schreiben. Und dann jetzt Anfang des Jahres hatte ich halt wieder so einen Motivationspush, wo ich dachte, okay, dieses Jahr schreibe ich mal mehr neues Zeugs oder einfach mal das alte Zeugs, was ich früher, wo ich nichts mit anfangen konnte, ja, einfach mal wieder rauskramen. Vielleicht kann man das aber irgendwie in irgendwas reinpacken.
Ja.
Und also ich versuche schon jeden Tag was zu schreiben, entweder was Neues oder höre mir meine Aufnahmen an und gucke halt, wo ich irgendwas verändern kann, was halt keinen großen Lacher bekommen hat.
Ja.
Oder wenn ich halt jetzt neues Material habe zu irgendwelchen Themen, dann gucke ich halt, ob ich vielleicht früher mal irgendwas hatte zum gleichen Thema und kann das irgendwie zusammenpacken, verlängern. Und
Na, arbeitest
das kommt darauf an. Manchmal habe ich auch so Momente, wo ich dann irgendwie eine Woche oder so einfach gar keinen Bock habe. Da habe ich dann will ich gar keinen Mic machen, keine Show, auch gar nichts schreiben und dann einfach mal keinen Bock.
Ja, das kenne ich.
Kommt immer.
Also ich habe bei mir war das extrem so jetzt bei Corona. Ich habe gemerkt, ich bin einfach völlig unkreativ. Also ich mache jetzt Podcast, ich podcaste halt viel, einfach weil das jetzt so mein Sprachrohr nach außen ist. Wir kennen uns ja über Twitter, du weißt auch, dass ich da relativ aktiv bin und dann auch immer versuche zumindest da Gags rauszuhauen. Manchmal landen die Gags dann von Twitter dann ins Notizbuch, aber da sind dann halt meistens auch so einzelne Gags und ja, die kommen dann so ins Karteigedächtnis und mal gucken, ob man die vielleicht irgendwann gebrauchen kann oder ob man dann mit irgendwann auf der Bühne vielleicht dann aus einem Gag vielleicht 4 oder 5 oder 6 bis halt zum Bit machen kann. Aber das viel mehr als einfach nur sammeln tue ich im Moment nicht. Also ich kann mich momentan nicht einfach darauf konzentrieren. Aber ich merke, ich habe es auch jetzt im Sommer gemerkt, vorigen Sommer konnten wir wieder auftreten, es gab wieder Open-Air-Geschichten und ich habe gemerkt, sobald ich wieder in dieser Bubble bin, mit kreativen Leuten, du hast direkt einen ganz anderen kreativen Draht selber und hatte dann plötzlich viele tolle neue Ideen, die dann auch zu einem neuen Bit geführt haben. Aber ich brauche dieses Kreative. Ich glaube, das ist auch ganz gut, sowas auch schön. Ich habe das Mikro ja rumgebildet. Du machst ja das mit deinen Leuten über Zoom und so ein Kram. Ich glaube, das ist ganz gut, einfach um auch im Training zu bleiben. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, was ihr da macht. Denke ich.
Ja.
Recht. Aber diese ganzen Open-Mic-Geschichten sind wahrscheinlich dann erstmal kostenlos oder so. Es gibt noch nicht mal Getränke und so richtig Geld verdienen kann man mit Open-Mics dann wahrscheinlich am Anfang nicht. Wie voll sind die Dinger denn? Also ist das denn so, dass immer oft Zuschauer da sind? Also man hört immer so Horrorgeschichten aus den USA, auch wenn man Crashed geguckt hat, dass da irgendwie nur die Comedians sitzen oder dass die Comedians selber dann ihre Familie mitbringen müssen, damit die überhaupt spielen können. Ist das wirklich so extrem oder ist das ein bisschen übertrieben in meiner Wahrnehmung?
Es kommt immer drauf an, wo man hingeht. Es gibt halt auch diese Bringershows, wo dann jeder irgendwie eine bestimmte Anzahl von Leuten mitbringen muss, damit man da irgendwie auf eine Liste kommt. So eins habe ich jetzt noch nicht gehabt hier, aber schon von gehört. Es kommt darauf an, ob man jetzt zu irgendwelchen Pubs geht, weil das, was mittwochs hier ist bei uns, ist auch in so einem Pub halt. Und da sind halt dann immer um die 20 Leute, die halt da zum Open Mic gehen. Und dann haben wir vielleicht 5 Leute, die dann mit irgendjemandem befreundet sind, der dann da sein Open Mic macht.
Okay.
Von da ist es dann so, normalerweise 90% nur wir halt,
oh, krass,
die sich da gegenseitig zuhören. Mhm. Und von den Leuten hören eh vielleicht nur die Hälfte zu, weil jeder an seinem Bit arbeitet und sich vorbereitet.
Ja.
Und es kommt auch an, jetzt in Greenville, das Open Mic, was bei der Comedy Zone ist, da ist es meistens voll.
Ja.
Weil es halt auch ein richtiger Comedy Club ist.
Ja, das macht schon einen Unterschied. Und, ne? Ja.
Ja, dann hat man dann auch eine richtige Audience. Mhm. Was man dann schon merkt, weil die Leute, die kommen halt zum Comedy Club, okay, die sind halt da, um zu lachen.
Die sind da zum Lachen.
Und die wollen halt Spaß haben. Und wenn man jetzt zum Open Mic geht, wo nur Comedians sind, die kommen halt nicht da, um über andere zu lachen. Die wollen einfach nur ihr Zeug da rausbekommen und
ja, genau.
Interessieren sich für nichts.
Ja, ja, manchmal, also gerade am Anfang macht es ja auch Sinn, einfach das einfach mal erzählt zu haben. Auch ja, das mache ich ja auch oft einfach bei Open Mics. Aber es ist bei uns schon, was das angeht, ein bisschen besser. Also ich sag mal, wir haben natürlich das Glück gehabt, dass es halt jetzt gehypt wurde eine Zeit lang. Also wir hatten bei uns diesen großen Poetry Slam Hype und das hat sich ein bisschen gelegt. Und dann kam dann jetzt der Comedy Hype, also so vor Corona. Und wie gesagt, wir haben ja teilweise Open Mics, wo, keine Ahnung, 50, 60, 70 Leute da sind, wo das sind ja eigentlich schon richtige Comedy-Shows und wir haben auch viele kleine Comedy-Shows inzwischen auch hier. Gerade bei jungen Leuten kommt das sehr gut an. Wir haben ja dadurch, dass jetzt in Deutschland gibt es ja diese Sozialisation mit Stand-Up-Comedy nicht wie in den USA. Wir haben ja diese ganzen großen Vorbilder haben wir nicht. Bei uns fing es ja irgendwann erst mit Michael Mittermeier an. Das heißt, diese ganze Kultur, die ist gerade erst dabei, sich ja aufzubauen in Deutschland. Das heißt, die ganze Open-Mic-Kultur. Aber dafür explodiert sie halt wirklich. Und du hast diese Szenen noch nicht, wo du, also klar, es gibt natürlich auch Shows, die weniger gut besucht sind, aber so 10, 20 Mannequins hast du auch immer da sitzen. Und das ist natürlich wichtig, einfach, weil wie gesagt, wenn du es vor anderen Comedians sagst, die können das beurteilen, aber es so richtig, richtig beurteilen geht nur, wenn du Publikum hast. Also, da kann dir, also das ist ja, das wirst du wahrscheinlich kennen, manchmal sind ja auch Sachen, Lacher, die man selber nicht einkalkuliert hat, wo man selber sich da keine, und man kann das nicht, das ist halt mit Publikum, ist das halt was komplett anderes und ein komplett anderes Tier, was sich da auf der Bühne abspielt und da zählt ja alles zusammen, da kommen ja die Bewegungen mit dazu, wie sagst du was, sieht dein Gesicht aus und das halt trocken zu üben, nur für Comedians, die dich dann angucken und denken, ach fuck, den Gag hätte ich auch gern gehabt, finde ich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Wie ist es denn mit der Klauerei bei euch? Ist das so? Wird viel geklaut? Wird viel bei den Großen geklaut?
Ich glaube, von den großen Leuten wird nicht viel geklaut.
Ja, das kennen nämlich alle, ne? Das ist das Problem, ne?
Ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal, wo ich halt eine originale Idee hatte, hab's halt alles aufgeschrieben und alles und dachte mir, okay, da mache ich jetzt ein langes Bit draus. Und dann hört man einfach mal so Leute, die jetzt irgendwie schon ihr Spotify-Album haben und haben dann irgendein Bit über das gleiche Thema, wo dann fast die gleichen Witze sind und die gleiche Idee. Und denke mir, okay, jetzt will ich es auch nicht mehr, weil man denkt halt, okay, selbst wenn ich es jetzt zuerst hatte, erstmal kann ich es gar nicht prüfen und die Person hat eh schon ihr Spotify-Album und dann glauben eh alle den größeren Leuten.
Naja, das ist immer so. Das ist ja bei uns genau
so. Jetzt so bei den Open Mics oder bei den Newcomers. Ich habe halt schon gehört von Freunden, die halt meinten, ja, ich habe meinem Kumpel darüber erzählt und beim nächsten Mic hatte der eine Story über das Thema, was ich ihm erzählt hatte und dann.
Na gut, das gibt's auch.
Es ist halt schwierig, dann selbst wenn ich jetzt auf Instagram mal so rumscrolle, dann sehe ich schon mal Leute, die dann irgendwelche Memes posten mit Jokes, wo es dann fast das gleiche Thema ist, wo ich Jokes drüber habe, wo es schon fast die gleiche Punchline ist, aber dann denke ich mir, okay, dann weiß man auch nicht, soll ich es jetzt trotzdem noch weiterhin sagen?
Ja,
weil letztes Mal beim Open Mic hatte ich auch einen Typ, der vor mir dran war, hat dann da so ein, dann habe ich halt meinen Witz über so Nussallergien. Und dann hat er halt seinen Joke gemacht über Nussallergien, fast im gleichen Zug sind, wie ich das machen wollte. Und dachte mir, okay, jetzt kannst du nicht da hochgehen, auch noch deinen
Nussallergie-Joke
machen. Und dann denken alle, ja, okay, das haben wir gerade schon mal gehört. Ja.
Aber Ich glaube, also das kenne ich und das ist bei uns auch manchmal so. Also ich habe auch einen Kollege hier aus Felbert, da wir haben einen Joke, der ähnlich geht. Also eine ähnliche Prämisse hat, es geht halt um alte Leute, die am Fenster sitzen und was rausrufen. Aber es reicht ja schon, diese Ähnlichkeit, auch wenn der Gag ein anderer ist, dass die Leute dann denken, das habe ich ja schon gehört. Also manchmal, die kontextualisieren ja auch nicht genau, was da passiert, sondern einfach das Thema reicht ja oft einfach, dass du so Überschneidung hast. Auf der einen Seite ist es ja aber auch so, wir leben natürlich alle ungefähr in der gleichen Schiene. Das heißt, Themen sind halt immer irgendwie auch gleich. Es geht halt oft um Dating oder Nutzallergie. Ich glaube, was wirklich entscheidend ist und was wichtig ist, ist, dass jeder seinen eigenen Stil hat und seine eigene Perspektive, und je neuer diese Perspektive ist, umso wichtiger ist das. Also ich habe auch oft, gerade wenn ich so Twitter, ist mir manchmal scheißegal, da haue ich einfach irgendwas raus, aber bei anderen Dingen weiß ich genau, da kommen diese Witze, wenn das Thema jetzt aufgemacht wird. Das heißt, ich versuche dann eine andere Perspektive drauf zu setzen und versuche diesen ersten Impuls, den ich habe, nicht direkt zu nutzen, sondern gucke, dass ich dann erstmal weiter drauf rumkaue, bis ich halt eine bessere Idee habe. Und ich glaube, was super wichtig ist, und warum der Grund ist, warum ich auch nie kopiert werde, ist, ich bin einfach zu schlecht. Nein, dass ich halt immer sehr persönliche Geschichten erzähle. Ich glaube, je persönlicher du auf der Bühne wirst, umso schwieriger wird es für die Leute, das zu klauen, weil in eine persönliche Geschichte nicht nur die Geschichte an sich existiert, sondern auch deine Attitüde, wie du das siehst und wie das passiert ist. Und ich glaube, das macht dich dann halt irgendwann einzigartig. Das ist, glaube ich, aber auch ein etwas längerer Weg. Ich glaube, jeder von uns weiß, je schwieriger ein Thema ist auf der Bühne, umso besser muss man sein, damit es lustig wird. Und das braucht halt manchmal einfach Zeit und Erfahrung und halt viele, viele Auftritte und auch viele beschissene Auftritte, bis man da irgendwie so weit ist, das so wirklich zu lernen. Du machst das jetzt seit 4 Jahren? Oder ich hatte vorhin gehört, seit 2 Jahren machst du es ein bisschen intensiver. Wie lange machst du es jetzt genau?
Ja, so. Fast drei Jahre.
Hast du schon das hört sich immer doof an, wenn man das sagt, so deine Stimme gefunden, oder bist du noch auf dem Findungsweg, dass du jetzt noch nicht so deinen Stil hast, dass du nicht so genau weißt, was mache ich, wie komme ich an, was kann ich tun?
Ich glaube, so langsam komme ich der Sache näher, was ich jetzt, weil es halt immer so, jeder, der anfängt, finde ich, okay, hat dann seine Dating-Stories, oder like, jeder geht hoch, oh, Tinder, ja, oder reden da irgendwelche Sex-Jokes, was halt so typische Anfangsthemen sind.
Ja.
Und ich habe mir halt so gedacht, okay, was, man will ja auch nicht dieses wie heißt jetzt, Charakter-Comedy machen, wo man jetzt dann irgendwie einfach nur flippig
ist einfach eine Rolle
damit
spielt.
Irgendwie bekannt wird.
Genau, ja.
Ja, und dann will ich halt doch schon original sein und dachte mir halt, okay, man will halt so rausfinden, okay, was ist jetzt über mich besonders, was jetzt keiner um mich herum irgendwie so eine Stage-Persona haben kann. Und da dachte ich mir, okay, jetzt, weil alle sagen mir, okay, du bist halt jetzt die einzige Deutsche, die ich kenne, die in Comedy ist. Und da dachte ich mir, okay, dann mache ich halt das vielleicht so mein Ding. Mhm. So Comedy aus der Perspektive von einer Deutschen, die in Amerika lebt. Und versuche halt das dann irgendwie so mein Ding zu machen. Mhm. Weil die Leute mögen halt total gerne Akzente und all sowas und wollen halt auch mal so eine Perspektive von Leuten sehen, die halt nicht hier aufgewachsen sind.
Ja, so eine Außenansicht, ne? dass man jemand hat, der von außen die Situation betrachtet, die eine andere Perspektive als die ja vielleicht haben.
Ja, und dann bin ich jetzt seit 5 Jahren dann auch vegan und dachte ich mir, okay, es gibt halt nicht viele vegane Komiker.
Okay.
Also die man jetzt sieht, die drüber reden, machen halt immer nur Witze drüber. Ja, die scheiß Veganer und was weiß ich. Und dann fühle ich halt, okay, jetzt kann ich mal da hochkommen und hab halt dann, okay, Deutsch, bin vegan und jetzt nicht halt irgendwie so pushy vegan, okay, ihr müsst jetzt alle das machen, was ich euch sage, halt, sondern doch schon so über mich selber mich lustig machen und dann halt, oh ja, ich bin vegan, aber ich kann ja trotzdem dies und man will ja schon, dass die Leute einen mögen und nicht dann da so eine Moralpredigt halten.
Das ist unangenehm dann
und
eher,
dann, hat man halt so was Eigenes, wo jetzt nicht jeder da so hochkommen kann. Ja, ich bin Deutsche und vegan und
das sind halt die Themen,
halt schon schwieriger wird.
Die Themen, die so aus dir selber rauskommen sozusagen. Das sind ja die Sachen, die dich ja definieren. Ich glaube, das ist ja auch das, was guten Stand-up ausmacht. Also ich sage jetzt nicht gute Comedy, ich sage jetzt guten Stand-up, weil für mich Stand-up halt auch mal diesen persönlichen Ansatz hat. Jetzt mal fernab von irgendwelchen Rollen, die gespielt werden. Das sollte ja immer von sich ja, also die eigene Perspektive, die eigene Persönlichkeit und auch halt über seine eigenen Schwächen zu lachen, ist, glaube ich, auch eine riesige Stärke. Das ist auch was, was die Erfahrung habe ich gemacht, dass ich werde auch gerne ein bisschen härter in meiner Comedy. Ich mache auch gerne unangebrachte Jokes. Aber ich schaffe es immer, mir vorher, indem ich mich selber so ein bisschen über mich selber lustig mache, die schon so ein bisschen die Sympathien mir zu ergaunern bei den Leuten. Und dann wissen die Leute halt auch, der meint das nicht so ernst, der meint das eigentlich nett und so. Und du musst halt, aber das ist halt einfach Trainingssache. Ich bin da auch anfangs echt fies auf die Fresse gefallen, direkt mit den härtesten Jokes auf die Bühne gegangen. Ich glaube, das ist ja auch so eine Newcomer-Krankheit, dass man immer direkt zeigen will, ich bin der härteste, edgy Motherfucker diesseits von der Wupper. Und das funktioniert nicht. Also du musst dir erstmal das Publikum holen, du musst dir erstmal die guten Gags haben. Und
kennt ihr bei euch drüben Anthony Jeselnik?
Ja, super, ich liebe ihn. Ich mag total.
Er ist ja nur über like Kinder töten und was weiß ich. Und
ja.
Ich meine, ich finde halt seine Schreibweise gut, weil
er ist halt ein One-Learner. Ist
also
halt ein
der Typ, mit dem ich nächste Woche die Zoom-Session habe,
ja,
der den getrainiert hat, der hat auch Anthony Jeselnik trainiert.
Mhm.
Und der hat halt diese One-Liner, Two-Liner-Structure. Genau. Und dann, der ist halt, ich meine, ich stimme jetzt nicht den Themen zu, die er da wählt, aber wenn man halt so der ganzen Joke-Structure zuhört, wie er dann halt da die Spannung erhebt und dann hat er halt diesen Twist, wo man halt gar nicht
und
das hervorkommen
sieht. Man weiß, es wird auf jeden Fall böse und man überlegt die ganze Zeit schon, was sagt er? Und er überrascht dich trotzdem und das ist ganz großes Kino.
Ja, das finde ich halt.
Ja. Also ich würde es nicht so machen wollen. Ich glaube, das ist halt auch einfach, wäre auch mir zu viel Provokation oder so. Aber ich hab auch so Gags drinne, gerne auch ein bisschen, wie sonst, auch gegen die Kinder und so, und aber nicht so extrem wie er. Und das ist halt einfach ganz große One-Liner-Kunst, was er dann halt macht. Und aber es ist halt in Deutschland aber auch noch schwierig. Das ist halt, er hat ja auch diese Persona, die Rolle, die dazu passt, er hat die Attitüde, die dazu passt. Ich glaube, er hat aber auch ein Problem. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass einige Fans das auch nicht so wirklich auseinanderhalten können. Meinte das jetzt ernst oder nicht? Ich glaube, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht irgendwelche Deppen plötzlich als Fans hat, die das irgendwie ernst nehmen oder nicht sehen, dass es sich halt um Comedy handelt. Was für einen Stil würdest du, oder welchen Stil magst du besonders, weil du gerade jetzt über Jeselnik und One-Liner gesprochen hast? Ist das was dir gefällt? Ich habe von dir nur ganz kurze Videos gefunden bei YouTube. Du hast ja meistens immer nur so Shorts-Dinger. Und das sind auch oft One-Liner-Geschichten, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ist das so dein Ding? Magst du das? Oder ist... Was ist so deine, wo du gerne hin möchtest?
Ich denke mal, im Moment ist es eher so One-Liner, Two-Liner-Geschichten, weil das ist jetzt irgendwie so, wo ich mich im Moment wohlfühle. Okay, da habe ich jetzt, da fühle ich mich sicher, dass ich die schreiben kann. Und ich meine, das Ziel ist halt dann irgendwie so Storytelling zu machen später, wo man dann halt schon sein 10, 15 Minuten Bit hat über eine Story und hat dann halt überall seine Witze drin verteilt.
Mhm.
Und ich habe auch Bücher voll mit Geschichten, wo ich dann irgendwann mal ein Bit draus machen will. Aber ja, im Moment ist es halt dann irgendwie mir so, wo ich mich halt so wohlfühle. Okay, das kann ich jetzt und mal sehen. Ziel ist, hinterher Storytelling zu machen.
Ich bin ja der Meinung, dass das Stand-up ja aus ganz vielen verschiedenen Fertigkeiten besteht. Also ich habe immer dieses Bild von so einem Apothekerschrank mit vielen verschiedenen Schubladen. Da gibt's dann die Schublade Storytelling, die One-Liner-Schublade, dann gibt's die Act-Out-Schublade. Und ich glaube, je mehr du kannst, also je mehr Fähigkeiten du aus den verschiedenen Schubladen hast, umso besser wirst du auch als Stand-Up-Comedian sein, weil du dann halt nicht einfach der Typ bist, der nur One-Liner machst oder weil du dann halt einfach vielseitiger in deinen Möglichkeiten in deiner Kunst bist. Ich habe bis die ganze Zeit überlegt, wie heißt der Australier nochmal? Ich komme jetzt gerade wieder nicht auf den Namen. Ich habe manchmal ein bisschen einen Namen.
Jeffries?
Ja, genau, Jim Jeffries. Das ist Jeffries.
Der ist auch gut.
Der kann diese riesigen Stories erzählen, die 20 Minuten, das würde ich auch so gerne können. Also ich erzähle auch Stories, aber die sind dann 5 Minuten vielleicht, wenn es hochkommt, und hab oft auch Schwächen an den Enden. Also ich weiß oft nicht, wie ich geil aus einer Story rauskommen kann. Ich habe so Phasen, wo ich richtig eine hohe Gagdichte habe, wo die Leute echt abgehen. Aber dann, mir fehlt dann noch so ein bisschen dieses Händchen für Dramaturgie, um am Ende nochmal einen draufzusetzen. Ja. Aber ich glaube, wenn man das für sich immer so ein bisschen analysiert und weiß, wo man besser werden kann, dann macht es dich eigentlich zu einem besseren Comedian hinterher, wenn du wirklich diese vielen verschiedenen Sachen hast. Und ich sag, One-Liner ist ja am Anfang ja auch, was Schreiben angeht, relativ easy. Du hast halt ein Thema und dann kannst du dir erstmal so deine One-Liner zusammensetzen. Und ich glaube, die Kunst ist das dann irgendwann so zu machen, dass du eine gute Geschichte erzählst und dann noch gute One-Liner drin hast und vielleicht noch gute Act-Outs. Magst du Act-Outs? Ist das was du machst? Machst du dich gerne mal zur Hampelfrau auf der Bühne?
Ah, im Moment habe ich ein paar leichte Act-Outs drin, aber im Moment bin ich halt noch nicht so an dem Punkt, wo ich mich total zum Affen mache, dann auf der Bühne dann rumspringen und oder auf den Boden schmeiße oder irgendwas. Ich habe ein paar Stories, die ich schon aufgeschrieben habe, wo ich halt immer Notizen mache, oh, Act-Out hier und Stimme hier, aber dann das dann wirklich so umzusetzen. Weil am Anfang ist es ja dann, selbst wenn man zum Open Mic hingeht, ist es halt noch nicht perfekt. Und dann überlegt man ja, okay, was könnte ich jetzt hier als Act-Out machen? Und dann muss man sich da irgendwie zum Affen machen.
Mhm. Wo man dann
doch
ne?
schon irgendwie so die Blockage hat, wo man denkt, okay, soll ich das jetzt wirklich machen oder soll ich einfach nur den Witz erzählen? Und dann muss man halt so über den Punkt drüber wegkommen. Ich hatte jetzt auch vor ein paar Jahren, in Deutschland heißt es Improvisationstheater.
Mhm, Impro-Theater,
Habe ich damit angefangen, wenn man dann halt irgendwie so, dann hat man halt mehr Chancen, wenn man einfach da auf die Bühne geht und dann macht man halt da irgendwelche crazy, was weiß ich, Act-Outs und macht dann da seine Geschichten und dann hat man halt schon da irgendwie so mehr die Erfahrung.
Mhm.
Was jetzt aber auch im letzten Jahr alles auf Zoom war, was mir halt dann auch nicht gefallen hat.
Ja gut, ist halt schwierig, gerade bei Act-Out-Geschichten und Zoom. Und Act-Out ist ja auch was du brauchst eine Crowd dafür. Also ich habe mich am Anfang echt super schwer getan. Einfach weil ich auf der Bühne der coole Motherfucker sein wollte. Und das ist halt so, du willst halt cool wirken und so. Und dann irgendwann habe ich angefangen, erst so leichte Act-Outs zu machen. Dann habe ich ein Bit darüber geschrieben, wie erbärmlich es aussieht, wenn ich draußen joggen gehe, weil ich halt echt dann so in mir zusammenfalle wie so ein besoffener Quasimodo. Das ist ganz grauenvoll, sieht das aus. Und das ist nicht schön. Und dann habe ich angefangen, das so zu spielen auf der Bühne. Und dadurch hat sich eine komplett neue Welt für mich eröffnet. Das hört sich jetzt doof an, aber ich habe dann gemerkt, indem ich sowas machen kann, das hat das ganze Bit auf eine neue Ebene gemacht. Und dann plötzlich habe ich angefangen zu überlegen, boah, wo kann ich denn noch was machen? Ich habe zum Beispiel irgendwie so einen Gag, wo ich irgendwie sage, vom Masturbieren wird man gar nicht blind, es sei denn, man benutzt beim Masturbieren ein Messer und sticht sich beide Augen aus. So, und habe diesen Gag gemacht und sticht sich beide Augen aus. Ist ein guter Gag, aber er funktioniert besser, wenn du diese Bewegung machst und es so aussieht, als wenn du dir mit dem Messer die Augen ausstichst. Und dann gibt's dann halt, jetzt habe ich irgendwie auch ein Bit, wo ich darüber erzähle, ich habe ja auch in den Clubs diese Händetrockner, wo man die Hände so reintun muss, weil ich mir auf die Hose gepieselt habe und dann musste ich das in diesen Trockner trocknen und dann steige ich halt da drauf. Und das ist ja tatsächlich passiert. Und einfach dadurch, dass ich irgendwann diesen inneren Schweinehund überwunden habe, gesagt habe, ach komm, probier mal dieses Act-Out-Dingen und scheiß einfach darauf, cool zu sein. Du sollst einfach nur lustig sein. Ich glaube, das ist echt so die höchste Prämisse, die man haben kann. Und das hat, wie gesagt, bei mir echt, das war wieder so ein Ding, wo ich gemerkt habe, ah cool, die Schublade habe ich gerade aufgemacht. Dafür bin ich der beschissenste Crowdworker der Welt. Das kann ich überhaupt gar nicht. Ich moderiere.
Ja, bei mir auch nicht.
Ich moderiere total viel, aber ich kann einfach kein Crowdwork. Das ist, ich weiß auch nicht, woran liegt's. Woran liegt's bei dir? Bist du zu schüchtern normalerweise? Bist du denn eigentlich
beim Crowd?
Ja? Bist du denn so eine?
Beim Crowdwork denke ich mir.
Ja. Scheiße mit diesem Kack-Internet. Bist du denn so eine Person, die eher schüchtern und zurückhaltend ist und auf der Bühne dann so aufregt und das, ja?
Okay. Ja, weil dann denke ich mir mal, okay, auf der Bühne. Ich meine, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann mache ich auch mal meine Witze hier und tanze mal rum und sing. Aber dann, wenn man jetzt halt so sitzt, wenn ich jetzt beim Open Mic bin, dann bin ich jetzt nicht so am Rumlaufen und will dann da mit allen Leuten Freundschaft schließen. Und hey, dann bin ich schon da so ein bisschen für mich und red mit den Leuten, die ich kenne. Aber dann auf der Bühne denke ich mir, okay, jetzt geh halt raus und mach das Beste aus deinen Witzen. Aber dann mit den Actors ist halt trotzdem auch so diese Überwindung da. Ja, okay, genau. Wie sehr mache ich mich jetzt zum Affen? Aber ich denke mir halt, wenn ich es jetzt endlich machen würde, dann würde es wahrscheinlich mir helfen, aber halt trotzdem über diesen Punkt darüber zu kommen. Weil ich denke mir halt, okay, wenn ich jetzt einen Act-Out mache, dann will ich, dass da auch nicht perfekt, aber richtig gut ist beim ersten Mal, damit die Leute halt auch lachen. Weil dann wenn es halt nicht gut ist, dann macht man sich zum Hampelmann und dann denken die Leute, okay, was ist denn jetzt da bei ihr kaputt?
Ja, ich glaube, du musst das, glaube ich, am Anfang so ganz fein dosieren erst. Und ich sag mal, das ist ja auch eher was, wie man Storytelling macht. Also ich glaube, bei One-Linern ist das oft gar nicht, also One-Liner ist halt, hat ja eher so dieses Trockene, wie sagst du, Jeselnik, ist halt dieser Peitschenhieb, der rauskommt, ne? So bäh, bäh, bäh und bapatsch, gibt's aufs Gesicht. Aber wenn du dann anfängst, mehr so in diese Storyteller-Schiene reinzugehen, ist das natürlich schon so. Also gerade auch die Hände. Und ich hab gemerkt, dass ich halt jetzt auch meine Hände plötzlich viel mehr benutze als vorher. Vorher, wie gesagt, immer versucht so dieses, komm, mir kann keiner was haben. Diese Coolness einfach. Aber die ist, wenn das nicht Teil deiner Nummer ist und Teil deiner Rolle und Teil deiner Attitüde, ist es tatsächlich, wie ich inzwischen finde, eher störend. Aber es hat bei mir auch zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich das gemerkt habe. Also das ist ja das Schöne, dass man bei Stand-Up-Comedy ja immer dazulernt. Ne? Jeder Auftritt macht dich besser und jedes Versagen macht dich auch besser. Ist das ein Problem für dich, dieses Abende haben, wo du gar nicht funktioniert hast und dann so ja das Gefühl hast, so ach fuck, was mache ich hier überhaupt? Warum mache ich den Scheiß überhaupt? Hast du das schon mal? Ich glaube, das hat jeder von uns, oder? Ich glaube, alles andere wäre gelogen.
Das hatte ich ja schon ein paar Mal.
Ja.
Ich denke mal, am Anfang ist es schlimm, wenn man jetzt zum Open Mic geht und dann total versagt. Aber dadurch, dass ich jetzt schon, man bekommt ja auch immer andauernd Feedback von anderen Comedians und von den Freunden. Und dann hilft das schon irgendwie, selbst wenn man jetzt irgendwie so ein total schlechtes Set hat. Weil es kann ja auch sein, dass jetzt die Audience da irgendwie, dass die einfach nicht mit den ganzen Themen da sich verbinden und dann irgendwie einfach das gar nicht lustig finden und dann gehe ich manchmal zu einem anderen Club, erzähle die gleichen Witze und die kriegen total große Lacher, weil es halt, Leute sind jünger oder die haben halt die gleichen Erlebnisse gehabt wie ich und haben dann halt also eine bessere Verbindung mit den Witzen.
Ja.
Von daher bin ich jetzt nicht so der Typ, der jetzt nach Hause geht und sich dann da irgendwie zusammen heult und total niedermacht und denkt mir, okay, schmeiß alles hin.
Ja.
Aber zwischendurch habe ich auch schon so eine Phase, wo ich dann denke, okay, alle meine Witze sind einfach total scheiße.
Ja, das kenn
und
ich auch.
Ist halt, weil dann hört man sich so Leute an, die da irgendwie ihre Specials haben und denken, mein Zeug wird niemals so gut sein. Aber
ich glaube, das ist ganz normal.
Es ist halt immer so Up and Downs. Ja, ja. Es kommt immer drauf an.
Ja.
Irgendwann, dann habe ich halt so Phasen, wo ich denke, okay, meine Jokes sind die totalen Knaller.
Ja. Du bist die und Königin der Welt.
Ja, und dann
ja, ich habe
kommt immer drauf an.
Ich habe immer einmal im Jahr habe ich immer so einen richtigen Scheißauftritt, so einen richtigen Kackauftritt. Also so, ich hatte mal einen Auftritt, das war so schlimm, dass einer aus dem Publikum auf die Bühne gekommen ist und mich in den Arm genommen hat, weil das einfach so schrecklich war. Und das hast du halt. Und ich finde, aber wenn man es schafft, irgendwann im Laufe der Jahre diese Auftritte zu minimieren, dass es irgendwie immer nur einer ist pro Jahr, dann kann ich damit auch leben. Dann hast du halt einfach, passt halt nicht, wie du schon sagst, dann passen die Themen nicht, dann passt halt gerade die Stimmung nicht, vielleicht sind die Leute zu alt, um mit den Themen irgendwas anzufangen oder was auch immer. Das kann jedem passieren. Ich glaube, ist egal, wie gut du bist. Wenn die Leute jetzt nicht wegen dir irgendwo kommen, dann kann dir das passieren.
Ja.
Aber ich nehme mir das auch nicht mehr so zu Herzen wie früher. Also ganz am Anfang war es echt, wenn du 2 Stunden nach irgendwo hingefahren bist, es hat scheiße funktioniert und dann bist du dann die ganze Rückfahrt, hast du gedacht, so, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Ich bin scheiße, ich kann es nicht, ich bin zu alt, ich sollte damit aufhören. Aber ich glaube, das gehört mit dazu. Ich glaube, man muss lernen, das als Motivation zu nehmen, einfach besser zu werden und versuchen da was Besseres draus zu machen. Wo siehst du dich denn so die nächsten 2-3 Jahre jetzt hingehen, so rein Comedy-technisch? Machst du dir einen Plan? Bist du eine Planungsperson oder bist du eine Küt, wie man hier in Köln sagt?
Ich hoffe mal, jetzt im November letztes Jahr hat es halt so angefangen mit so bezahlten Shows. Jetzt hatte ich diese Woche Mittwoch eine.
Ah, cool.
Ich glaube, im Moment habe ich keine, die jetzt irgendwie ansteht.
Mhm.
Aber ich denke mir halt so mehr so lokale bezahlte Shows auf jeden Fall.
So den nächsten Step machen sozusagen.
Dann hoffentlich macht die Comedy Zone nächsten Monat wieder auf, macht dann da meinen Kurs zu Ende.
Ja.
Hoffe dann da, dass ich da so einen Host-Spot bekomme, wo ich dann da irgendwie ein bisschen mehr Erfahrung bekomme.
Mhm. Sind denn Wettbewerbe bei euch ein großes Ding? So Comedy?
Ja, ach stimmt. Nächste Woche habe ich nächste Woche die Comedy Zone in Greenville hat im Moment eine Competition,
okay.
Wo dann das sind glaube ich jedes Mal 10 Leute und dann wie auch immer, da werden glaube ich 3 oder 4 aus jeder Runde gewählt und dann die Gewinner hinterher haben dann die Chance Auftritte am Wochenende zu bekommen. Wenn halt Shows da stattfinden, dann kann man da halt irgendwie so einen 10-Minuten Gäste-Spot bekommen als Gewinner. Dann in Greensboro, 1,5 Stunden von hier, da ist ein Club, der heißt Idiot Box.
Cooler Name.
Die haben im Mai ihre Competition und sie hat auch schon gesagt, die Leute, die halt da mitmachen und die ihr gefallen, haben dann da Chancen, in dem Club gebucht zu werden. Von daher mache ich dann da halt überall mit. Und selbst wenn ich verliere, dann habe ich trotzdem da, wer weiß, wer im Publikum sitzt, wer weiß, wer es sieht.
Ja.
Die macht auch Livestream auf Zoom von ihren ganzen Shows. Man weiß ja nicht, ist auf Zoom jetzt irgendein Booker, der da mitguckt.
Ja, ja, man muss machen, man muss halt in Bewegung bleiben. Du musst halt stay in Movement.
Genau. Ich meine, in 2 Jahren bin ich bestimmt jetzt nicht auf der Late Show oder irgendwo. Das denke ich mir jetzt nicht, aber man weiß halt auch nicht, was kommt. Jetzt waren wir heute Morgen, ein Freund von mir, der auch Comedian ist, wir waren heute Morgen im Coffeeshop, haben dann da ein paar neue Headshots gemacht, ein bisschen mit Mikrofon und alles.
Hab ich gesehen, Bilder. Ja.
Ja, und dann hat auch, dann waren wir oben im Coffeeshop draußen und dann hat uns ein Typ angequatscht, ja, was macht ihr denn? Und der so, ja, wir sind hier von so einer, was weiß ich, Entertainment-Firma und oh, ihr seid Comedians, schreibt doch mal eure Sachen auf. Wir haben immer Kunden, die nach irgendwelchen Entertainment-Zeug fragen. Dann haben wir dem da unsere Sachen gegeben und man weiß halt, nee, jetzt ist halt wieder ganz spontan, läuft man da niemanden rein, der dann da nach irgendwelchen Sachen sucht, die man da macht und dann hat man da wieder eine neue Connection.
Ja.
Und
man muss halt offen
bleiben.
Man
weiß halt nie, es kann ja sein, dass jetzt beim nächsten Open Mic oder bei der Competition sitzt dann da, was weiß ich, für ein Typ im Publikum und
das
denkt
stimmt,
dir, okay, ich will sie jetzt hier bei dem Projekt, was weiß ich, dabei haben. Und
man weiß auch nie, wie sich sowas entwickelt. Also ich habe ja vor 10 Jahren angefangen mit der Bühne, mit Poetry Slam und seit 5 Jahren mache ich jetzt Stand-Up und du weißt nie, in welche Richtung das geht und du kannst nur arbeiten, du kannst nur versuchen, besser zu werden, du kannst nur an deinem Zeug arbeiten und dann passieren halt einfach Dinge. So, und das ist ja, wie so bei mir, hätte ich ja auch nie gedacht, dass ich da jetzt dann im Fernsehen lande mit Cindy aus Marzahn, Ilka Bessin und so, ne? Plötzlich bist du dann so in so einer Situation, was halt für mich auch total strange war. Also das ist halt immer noch komisch für jemand, der so von außen da so ein bisschen reingestolpert ist. Wie gesagt, ich bin ja ein ganz normaler, regular Dude. Ich gehe ja arbeiten, ich habe meine Kinder, ich habe meine Hobbys und mache das ja eigentlich auch einfach, weil das meine Leidenschaft ist. Und dann plötzlich bist du halt in diesem Ding. Und deswegen sagt man, darf man nie Nein sagen, sondern einfach immer gucken, ja, welche Gelegenheiten bieten sich. Und dann schaut man, dass man das Beste draus macht. Und das, ja, und gerade bei Stand-Up-Comedy ist auch egal, wie jung oder wie alt du bist. Also ich glaube, du bist jetzt Anfang 30, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, ohne das genaue Alter hier zu sagen. Und du hast noch viele, viele gute Jahre vor dir, gerade als Stand-Up-Comedian. Und das sind auch die Jahre, wo du jetzt auch Dinge erleben wirst. Weißt du, wenn du jetzt mit 18 das erste Mal auf die Bühne gehst, hast du halt keine Lebenserfahrung. Aber wenn du jetzt als 30-Jähriger auf die Bühne gehst oder in meinem Fall als Jähriger auf die Bühne gehst, dann hast du halt eine ganz andere Hintergrund, auf den du zurückgreifen kannst. Und das ist halt ist einfach toll und es ist halt einfach eine schöne Geschichte und eine schöne Leidenschaft, die, glaube ich, da ist. Und ich hoffe, dass wir dich ja vielleicht mal irgendwann mal in Deutschland begrüßen dürfen. Vielleicht lernt dich ja jetzt auch der eine oder andere durch den Podcast kennen und man kann dir folgen bei Twitter, ist Miss Mikey ist, glaube ich, dein Name. Sagen dir denn die Amis denn auch Mikey? Bist du Miss Mikey?
Ne, ich muss ihnen immer sagen, das ist Michael.
Mike, okay.
Weil die haben ja mit diesem E am Ende und mit diesem EI haben sie halt Probleme.
Ja.
Weil es gibt halt den amerikanischen Namen Mike, das würde aber M-I-C-A-H geschrieben.
Ah, Maika. Okay.
Und das ist überwiegend ein Männername hier. Ja. Es gibt zwar auch Frauen, die den Namen haben.
Ah, okay.
Und dann gehe ich immer zu Mikes und dann sagen die, ja, mein Kumpel hat den gleichen Namen. Ich so, ja.
Ach, deswegen der Künstlername Miss Mike. Okay, alles
weil
klar.
Auf der Arbeit und überall sagen halt immer, weil in Amerika, wir haben halt nicht diese Siezung hier.
Naja,
hier ist halt jeder you oder Oder wenn man anstatt siezen, hat man halt hier dieses Miss und dann sagt man halt den Vornamen, Miss Stephanie, wie auch immer. Und von da auf der Firma sagen wir alle, ja, Miss Maike. Und dann dachte ich mir, okay, das hat sich jetzt irgendwie so angeeignet. Ja. Aber mit dem Nachnamen, dann haben auch alle immer Probleme, den auszusprechen. Ja, ja. Dann gehe ich irgendwo hin, ja, wie sage ich das denn jetzt? Und dachte ich mir, okay, im Moment ist es jetzt.
Ich habe das gleiche Problem mit meinem Vornamen. Ich heiße David, aber eigentlich kann man es auch David aussprechen und man könnte es aber auch David aussprechen. Also ich habe das gleiche hier in Deutschland mit meinem Vornamen. Ich sage dann immer, ist egal, sag einfach David. Das ist halt die Variante, die mir am besten gefällt. Man kann dich finden bei Twitter unter Miss Maike. Mhm. Man kann dich finden bei Instagram. YouTube, du hast einen eigenen YouTube-Kanal. Da gibt es ein paar Short-Videos zu sehen. Und ja, wie gesagt, wenn du mal irgendwann nach Deutschland kommst, wir haben auch hier einige englischsprachige Shows. Der Manuel Wolf macht zum Beispiel Boeing in Köln immer auch mal wieder englischsprachig. Ich hoffe ja, dass es ja irgendwann wieder losgeht. Hast du denn noch Familie in Deutschland, die du ab und zu besuchen kommst?
Ja, ich bin ganz alleine hier drüben.
Oh.
Ganze Familie ist in Deutschland.
Ist alle meine Hörer jetzt nochmal schön traurig gemacht am Ende von dem Podcast. Deswegen.
Ja, ich hoffe ja. Das letzte Mal in Deutschland war ich letztes Jahr im Januar und jetzt mit dem Lockdown war ja hier der ganze Travel-Ban, wo ja nur Staatsbürger wieder reingelassen wurden. Von da war es halt schwierig, Familie zu besuchen. Und jetzt hoffe ich ja, dass mit dem ganzen Visum und Green Card-Geschichte, die im Moment los ist bei mir, hoffe ich ja, dass im Sommer, spätestens im Winter, hoffe ich, dass alles sich so geregelt hat, dass ich hoffentlich wieder fliegen darf nach Deutschland.
Ja, wenn du hier bist, melde dich gerne. Du wohnst ja nicht weit weg. Wo kommst du aus Wuppertal? Bist du Barmerin?
Elberfeld. Bei der Frauenklinik.
Ah, ja, okay.
Recht gegenüber.
Ich bin in Barm geboren, tatsächlich. Komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen. Aber ich bin ja jetzt Kronberger. Ich komme ja oben vom Berg weg. Ich habe ja auch eine kleine Show in Wuppertal. Wenn die irgendwann wieder läuft und du dagegen bist, wie gesagt, melde dich gerne bei mir. Aber wir bleiben ja eh jetzt in Kontakt über Twitter. Dann kann ich dich gerne an den eine oder andere Show hier in Deutschland mal weitervermitteln, wenn du Bock drauf hast. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. War toll, mal ein bisschen was Metropolisches hier zu haben, mal so ein bisschen was, was Großes. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne.